Hallo und willkommen im Klassenheld-Podcast, deiner Homebase für die entspannte Schulzeit deiner Kinder. Ich bin Lisa Reinheimer, Lehrerin, Lerncoach, psychologische Beraterin und Mama. Meine Mission ist es, dass jedes Kind eine glückliche und erfolgreiche Schulzeit hat, auch deines. Deswegen sprechen wir hier im Klassenheld-Podcast jede Woche über alles, was dir als Mama oder Papa dabei hilft, die Lernreise deiner Kinder gelassen und liebevoll zu begleiten, sodass es gern zur Schule geht und dabei auch noch Erfolg hat, ohne dass du dich dafür auf den Kopf stellen musst oder Druck machen musst. Mit all dem fangen wir jetzt auch direkt an und sprechen heute mal darüber, was Eltern tun können, beziehungsweise was wir Eltern auf keinen Fall tun sollten, wenn das eigene Kind in der Schule den Anschluss verliert oder zumindest zu verlieren droht. Wir befinden uns mitten in der Vor-Weihnachts-Rush-Hour und auch in der Schule ist um die Weihnachtszeit rum echt einfach richtig viel los. Denn zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien werden echt richtig viele Leistungsnachweise geschrieben und das bedeutet, wahrscheinlich sitzt auch du gerade mit deinem Schulkind mit einem Teller Plätzchen irgendwo am Küchentisch oder so und übst irgendetwas, was mal wieder abgefragt wird. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, bei all dem, was du da gerade übst mit deinem Kind, das ist noch alles viel zu heftig. Das ist noch ein Schritt zu weit. Dein Kind hat Dinge, die gefühlt vor Wochen abgefragt wurden, immer noch nicht so richtig verstanden oder es sitzt einfach noch nicht so sicher. Und du hast das Gefühl, dir sitzt einfach die Zeit im Nacken und spürst den Druck auf der Brust und denkst dir, oh mein Gott, ich brauche Luft zum Atmen und mein Kind braucht einfach mehr Zeit, um den Lernstoff, der jetzt da gerade abgefragt wird, in Ruhe zu verstehen. Und gleichzeitig galoppiert die Klasse so davon und du kannst es nicht aufhalten. Das ist das, was passiert, wenn du das Gefühl hast, dein Kind kann einfach ja nicht Schritt halten. Und in dieser Podcast-Folge sprechen wir über drei typische Fehler beziehungsweise eher Fallen, in die wir Eltern dann echt gerne tappen und was wir stattdessen tun können, damit dein Kind wieder mitkommt, damit es den Spaß am Lernen wieder gewinnt oder gar nicht erst verliert, dass es den Glauben an sich und an das, was es kann, wieder gewinnt oder eben gar nicht erst verliert und dass der Stress zu Hause weggeht, dass du in deinem Kopf diese Sorge, dass dein Kind irgendwann in der Gosse landet, dass du die abhaken kannst und das idealerweise noch vor Weihnachten. Bevor wir richtig reinstarten, kleine Bitte in eigener Sache. Du weißt ja, seit meiner Babypause ist der Algorithmus hier gegen mich und wir sind irgendwo in den Tiefen des Podcast-Universums versackt. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass dieser Podcast wieder mehr Sichtbarkeit und Reichweite bekommt, damit er einfach wieder mehr Eltern erreicht. Eltern von Schulkindern, die dann hier Strategien erfahren, wie sie ihre Kinder gelassener, entspannter durch den Schulalltag begleiten können. Und dafür brauche ich deine Unterstützung. Bitte, bitte, bitte bewerte diesen Podcast am besten mit 5 Sternen und schreib noch was Nettes dazu. Schick den an befreundete Familien und empfehle den einfach weiter, wo du kannst. Das unterstützt diesen Podcast beim Wachsen. Und es ist ja gerade Weihnachten. Und wenn du überlegst, anderen Menschen in dieser weihnachtlichen Zeit eine Freude zu machen und ich plopp da vielleicht irgendwo auf in deinem Kopf, dann wäre das jetzt genau deine Chance. Und jetzt machen wir auch schon weiter. Also zurück zum Hausaufgabentisch. Du mit deinem Schulkind, ein Berg voll Arbeit vor euch. Was ist da los? Also, wenn du das Gefühl hast, dein Kind kann nicht Schritt halten, du übst, machst und tust wirklich alles mit deinem Kind, aber du hast das Gefühl, es kommt einfach nicht hinterher. Das ist einfach alles noch ein Ticken zu weit und die Klasse galoppiert mit diesem Lernstoff davon und ihr hängt einfach immer noch an Übungen von der letzten Klassenarbeit fest und du weißt, wenn du jetzt einfach weitermachst und das Wissen davor noch nicht richtig sitzt, dann kann das eigentlich auch alles gar nicht funktionieren. Vielleicht verhärten sich dann auch Fehler und wie ich schon gesagt habe, du bräuchtest einfach mehr Zeit. Und wenn Kinder in der Schule nicht Schritt halten können, dann ist das ein ganz, ganz mieses Gefühl für die Eltern und für die Kinder. Da kommen Gefühle hoch von Schuld. Habe ich mein Kind vielleicht in der Vergangenheit nicht gut genug, nicht eng genug begleitet? Vielleicht auch Scham, Gefühle von Scham, weil du dich schämst, dass dein Kind dasjenige ist, was ja gerade einfach nicht mitkommt. auch Gefühle von Traurigkeit, weil du siehst, wie dein Kind unter der Situation oder in der Situation gerade leidet, oder Traurigkeit, weil du einfach nicht weißt, wie du dein Kind jetzt in diesem Moment, wenn vielleicht morgen die Klassenarbeit ansteht und ihr jetzt heute Nachmittag da hockt und ja, einfach allen Beteiligten gerade klar ist, dass diese Kuh jetzt nicht mehr vom Eis zu kriegen ist. Da Gefühle von Traurigkeit und auch Hilflosigkeit. Und mit all diesen Gefühlen bist du wirklich nicht alleine. Im Klassenheld-Mentoring begleite ich ja seit 7 Jahren Familien, die genau in solchen Situationen feststecken, unter anderem auch andere Familien. Aber das ist eben eine sehr häufige Situation, die wir haben. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich unbedingt aufzeigen, was Eltern an der Stelle eben bitte nicht tun sollen, wenn ihr Kind den Anschluss in der Klasse zu verlieren droht oder vielleicht schon verloren hat. Weil ich in der Vergangenheit eben einfach so oft beobachtet habe, was sind typische Dinge, die Eltern tun, praktisch instinktiv, und wohin die führen können, und gleichzeitig auch schon so oft begleitet habe, wenn Familien in solchen Situationen waren, was eben genau die Dinge sind, die jetzt die Kuh vom Eis kriegen, die dazu führen, dass die Kinder wieder besser werden, dass sie wieder gerne lernen, dass die Motivation im ersten Schritt nicht komplett wegsackt, dass die dranbleiben, und auf was es eben jetzt ankommt. Falle Nummer 1, du siehst dein Kind gedanklich schon in der Gosse. Dein Kind hat vielleicht 1-2 Mal eine schlechtere Note nach Hause gebracht, oder du beobachtest, dass der Lernstoff, den es da gerade übt, irgendwie halt einfach noch nicht so sitzt, und schwupps, das Rentier in deinem Gedankenkarussell, in dem Karussell in deinem Kopf, das rockt ganz schön around the Christmas tree und es geht ganz schön ab in deinem Kopf. Schnell kommen wir auf Gedanken wie, ah, vielleicht steckt da eine Diagnose dahinter, vielleicht ist mein Kind doch einfach unfähig, oder auch Gedanken, die Eltern bei uns im Mentoring auch ganz ehrlich einfach aussprechen, ist, ich habe wirklich einfach Sorge gehabt, dass mein Kind dumm ist, dass es einfach nicht intelligent genug ist, um das zu schnaggeln, was gerade von ihm verlangt wird. Diese große Angst, die dann damit auch einhergeht, ist ja diese, was ist, wenn mein Kind in der Schule tatsächlich nicht Schritt halten kann, wenn es dann in ein paar Jahren weiterhin schlechte Noten schreibt, keinen Abschluss bekommt, ohne Abschluss irgendwie keine Lehre findet, kein Studium machen kann und tatsächlich irgendwie in der Gosse landet? Und all das spinnst du in deinem Gedankenkarussell weiter, obwohl jetzt, wenn du dich fragst, was ist jetzt, noch nichts davon real ist. Das heißt, wir haben Angst vor Dingen, die noch gar nicht da sind. Wir haben Panik und Sorgen vor Sachen, die echt noch weit in der Zukunft sind. Und diese Panik, diese Sorge, diese Angst, diese Existenzängste, ich glaube, ich habe schon in vielen Podcast-Folgen drüber gesprochen, warum Schule uns auf einer existenziellen Ebene bedroht. Diese Gefühle, die sind real. Also auch wenn das, was du dir da zusammenspinnst im Gedankenkarussell, noch nicht da ist, ist das Gefühl, was dahinter steckt bei dir, das ist real, das ist echt. Und der Cortisolspiegel in dem Moment, der Stress, der ist so real, als wäre es tatsächlich schon da. Und das bedeutet, auf körperlicher Ebene bist du in dem Moment tatsächlich in einer Gefahrensituation. Auch wenn das in der Realität gerade noch nicht so ist. Und das, was da auf körperlicher Ebene abgeht, das merkt dein Kind, diese Gefahrensituation. Das heißt, die Stimmung in Bezug auf Schule, die ändert sich. Und das ist etwas, was passiert, wenn dein Kind jetzt angenommen, dein Kind bringt eine Note nach Hause, die nicht so erfreulich ist, und du sagst deinem Kind, ach, ist nicht so schlimm oder alles gut, ich hab dich lieb, egal welche Note du hast. Und gleichzeitig steigt aber dein Cortisolspiegel in deinem Körper, weil es für dich, weil in deinem Kopf innerlich du dein Kind vor diesem brennenden Ölfass unter einer Brücke siehst und denkst, oh mein Gott, was ist, wenn das jetzt weitergeht? Was ist, wenn mein Kind nicht Schritt halten kann? Bam, 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 bam. Also dein Gedankenkarussell dreht sich, und so wie sich dein Gedankenkarussell dreht, so schüttet dein Körper Cortisol aus, also Stresshormone, und dementsprechend merkt dein Kind das. Also die Stimmung kippt, egal was du sagst, wollte ich sagen. Also Wenn dein Körper noch reagiert, wenn Schule also bei dir noch Stress auslöst, dann merkt es auch dein Kind, und die Stimmung in Bezug auf Schule, die kippt. Und vielleicht auch generell die Stimmung im Alltag, weil diese Sorge bei dir im Kopf einfach so, ja, präsent ist. Und für dein Kind bedeutet das, zumindest Schule wird auf einmal auch zur Danger Zone, also so zur Gefahrenzone. Und Es ist vollkommen normal, dass es dann vorsichtiger wird oder auch unsicher oder auch einfach versucht, diese ganzen Lern- und Schulsituationen zu vermeiden. Weil wenn es dann motzt oder trödelt oder irgendwie alles jetzt noch schnell erledigen muss, bevor es an die Hausaufgaben kann oder bevor jetzt geübt werden kann, dann tut es das nicht, um uns zu ärgern, sondern es ist einfach die beste Strategie, die dein Kind in dem Moment hat, um dieser offensichtlich sehr unangenehm gewordenen Schulsituation irgendwie aus dem Weg zu gehen. Und gleichzeitig ist es voll normal und oder verständlich zumindest, dass du so reagierst, wenn du beobachtest, oh, dein Kind fällt in der Schule ein bisschen ab. Denn nur Eltern, denen ihre Kinder wichtig sind, die sich um ihre Kinder wirklich sorgen, die wollen, dass aus ihren Kindern mal was wird, dass denen später mal alle Türen offen stehen, nur die Eltern sind ja eben auch dahinter, die. Und das sind auch die Eltern, die sich dann so einen Kopf machen und sich so sehr sorgen. Ich sage damit nicht, dass Eltern, die keinen Schulstress empfinden, dass denen ihre Kinder egal sind. Ganz im Gegenteil. In unserem Mentoring ist es ja das Ziel, dass Schule dich auch auf einer körperlichen Ebene nicht mehr stresst, dass Schule wirklich einfach zum Selbstläufer wird und du gelassener damit umgehst. Ich mag nur sagen, wenn das aktuell bei dir noch nicht der Fall ist, dann kannst du auch dich selber mit ganz viel Liebe betrachten, dass du eben sagst, okay, ich spüre diesen Stress, weil mein Kind mir wichtig ist. Weil wenn dir dein Kind einfach egal wäre und seine Zukunft auch, dann würdest du diesen Stress nicht spüren. Weißt du, auch ohne an dir gearbeitet zu haben, dann wär's dir einfach egal. Was kannst du jetzt tun, jetzt ganz akut, damit dein Cortisolspiegel sinkt und du in solchen Momenten gelassener und mehr im Vertrauen bleiben kannst? Führ dir vor Augen, es ist erstmal nur eine Note. Und auch wenn es einige Noten sind, sind es erstmal nur einige Noten. Bedeutet immer subjektives Feedback von Lehrkräften, die den aktuellen Leistungsstand von deinem Kind aufgrund subjektiver Kriterien bewertet und beobachtet haben. Es lohnt sich da immer noch mal ins Gespräch zu gehen, denn ey, wir haben das doch alle schon erlebt. Wie schnell hat man bitte eine Klassenarbeit verkackt? Einmal die Aufgabenstellung falsch verstanden oder irgendwie gedacht, man soll was anderes machen und zack, fehlt dir irgendwie bei der Aufgabe, die die meisten Punkte gab, fehlten dir Punkte und schwupps hast du eine schlechte Note. Und ist es überhaupt schon etwas, was sich in Noten manifestiert hat? Oder hast du nur beim Üben beobachtet, dass dein Kind bei ein paar Sachen unsicherer ist oder eben viele Fehler macht? Das kann alles in ein, zwei Wochen schon wieder ganz anders aussehen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, diese Sorge in deinem Kopf, dieses Oje, jetzt sind wir an der Stelle, wo mein Kind nicht mehr Schritt halten kann, bevor du dich da weiter reinsteigerst, das einmal mit der Lehrkraft abzusprechen, also dir einfach mal das Feedback der Lehrkraft zu holen im Sinne von, hey, sehen Sie das auch so oder ist es nur mein Eindruck zu Hause? Das heißt, du überprüfst bitte dein Gefühl, dein gefühlter Stress, die gefühlte Gefahr, dass dein Kind nicht Schritt halten kann, ob das wirklich real ist. Entspricht es der Realität? Wenn ja, dann kannst du einiges tun. Da gibt es Unmenge Möglichkeiten, wie du dein Kind unterstützen kannst, dass es wieder besser wird, dass es Schritt halten kann und das auch ohne Druck und ohne, dass du dich dafür verrückt machen und Lehrkraft spielen musst. Und wenn es nicht der Fall ist, wenn es nur dein subjektiver Eindruck war, dann vertraue natürlich weiter auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und beobachte es einfach weiter genauer. Es kann sein, dass dir Dinge eben schon früher auffallen als der Lehrkraft. Aber die Sache mit der Intuition und dem Bauchgefühl ist auch immer so eine Sache. Je nachdem, wo du herkommst, wie du Schule erlebt hast, was dein Kreidestaub ist, wenn du denkst, du machst Dinge eh nie gut genug oder wenn du ja Kreidestaub, also Glaubenssätze im Kopf hast, wie es muss immer besonders schwer für uns sein, wir müssen uns immer besonders anstrengen, dann kann es auch sein, dass dein Bauchgefühl dich ganz schön an der Nase rumführt. Also, Falle Nummer 1 war, gedanklich siehst du dein Kind schon in der Gosse und da war mein Impuls für dich, bitte einmal zu überprüfen, ob das tatsächlich der Realität entspricht oder nicht und zu realisieren oder einfach mal zu wissen, dass den Stress, der da in deinem Kopf passiert, der ist auf körperlicher Ebene, ist der für dich real? Ob diese Situation jetzt real ist oder nicht, auf körperlicher Ebene spürst du das so, das ist wie Schule als Säbelzahntiger, der gerade hinter dir steht und du weißt nicht, wo du hinrennen sollst. Und diese Stresssituation, dass es da um Leben und Tod geht, das spürt dein Kind und dementsprechend kippt die Stimmung in Bezug auf Schule und beim Üben. Affirmationen, die du dir da jetzt selber sagen kannst, um in der Ruhe zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben, dass dein Kind seinen Weg geht, sind eben Sätze wie: Alles ist gut. Mein Kind geht seinen Weg. Mein Kind hat sein eigenes Tempo. Wenn du möchtest, kannst du dir so Affirmationen auch mal auf einen Post-it-Zettel schreiben und an den Badezimmerschrank oder auf den Esstisch kleben, dass du das einfach, dass du das sichtbar hast. Und wenn du noch eine weitere Meinung möchtest, inwiefern deine Situation eine ist, wo es von dir mehr Eingreifen braucht oder obwohl du es durch mehr Eingreifen eher schlimmer machst, dann kannst du dir auch super gerne mal ein Erstgespräch bei uns sichern. Die sind in jedem Fall kostenfrei und lohnen sich so sehr. In einem kostenfreien Erstgespräch, habe ich zweimal gesagt, also wie gesagt, es kostet nichts. In einem Erstgespräch bei uns machst du dir einen Termin mit Sandra. Die kennst du auch hier aus dem Podcast. Sandra ist unsere Head of Training. Und bei Sandra lässt du einfach mal raus, was gerade bei dir schulisch los ist. Da kannst du ihr mal schildern, wie beobachtest du dein Kind, an welchen Stellen denkst du zum Beispiel, dass es gerade nicht mehr Schritt halten kann. Was tust du aktuell dafür beziehungsweise auch dagegen? Und schaust mal mit uns drauf, was wäre denn dein Ziel, wo möchtest du hin? Und bei diesem Erstgespräch gucken wir uns dann gemeinsam, also du und wir, deine Situation an und überprüfen, könnten wir dir an der Stelle weiterhelfen? Sind wir die Richtigen, um dich da zu begleiten? Und was wären auch erste Strategien, die wir mit dir tun würden? Und dann entscheidest du ganz entspannt am Ende dieses Gesprächs, okay, jetzt wo ich hier die Strategien habe, mache ich das weiterhin alleine? Versuche ich das alleine hinzukriegen? Oder habe ich Bock, dass Lisa und ihr Team mich die nächsten 3 Monate dabei begleiten? So läuft dieses Erstgespräch ab und du kannst dir das ganz einfach über unsere Website buchen. Findest du irgendwo auf klassenheld.de den Link. Und ich freue mich wirklich auch schon auf alle Menschen, mit denen ich dann sprechen darf. Und wir sehen uns vielleicht dann schon sehr bald in unserem Mentoring und gucken, dass dein Kind schon sehr bald wieder Schritt halten kann und dein Gedankenkarussell angehalten wird und dein Cortisonspiegel ein bisschen runterfährt und der schulische Säbelzahntiger, dass der wieder abhaut und verschwindet und du ganz gelassen und gechillt mit deinem Kind Hausaufgaben machen kannst und dabei im Vertrauen bist, dass gerade wirklich alles gut ist. So, kommen wir zu Falle Nummer 2. Wir müssen nur mehr üben, noch mehr machen und tun und dann haben wir die anderen wieder eingeholt und können Schritt halten. Ja und nein. Denn dieses nur mehr üben, mehr machen, mehr, das bringt in manchen Fällen auch nur mehr Frust. Nämlich immer dann, wenn du nicht gezielt übst und praktisch dieser Stolperstein nicht aus dem Weg geräumt wird. Dann ist es so, wie wenn dein Kind einen Lernweg oder halt jetzt mal wirklich so bildlich einen Weg immer wieder entlang rennt und da ist in der Mitte so ein riesiger Stein, über den es immer wieder drüber stolpert und wenn es dann halt nur mehr übt, stolpert das Kind einfach nur öfter über diesen Stein und irgendwann sagt sich's dann zurecht, Alter, langsam tun mir die Füße weh, ich bin jetzt schon oft genug auf die Knie gefallen, die sind schon ganz wund. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr, diesen Weg entlang zu rennen. Lass mal einen anderen Weg gehen. Oder ich bleibe hier einfach sitzen und mache jetzt hier gar nichts mehr. Das ist dann der Moment, wo die Stifte fliegen, die Arme verschränkt werden, ein Schippchen gezogen wird und einfach, ja, dein Kind keinen Bock mehr hat. Deswegen lohnt es sich so sehr, genau hinzuschauen, was dein Kind übt, damit es dann auch besser wird. Ich habe ein Beispiel aus dem Mentoring. Da war die Mama einer Linkshänderin und das Kind hat gerade die lateinische Schreibschrift gelernt. Und da war der Buchstaben D, war halt bei dem Kind weder kontinuierlich und sicher richtig geschrieben, noch ging es ihm besonders leicht von der Hand. Also es hat sich einfach noch sehr schwer getan mit dem Buchstaben D in Schreibschrift. Und die Strategie von der Mama war, okay, das üben wir jetzt einfach halt mehr. Also wir schreiben einfach dieses große D möglichst häufig. Auf dem Papier, auf dem Fenster, auf dem Boden, mit Straßenkreide, mit normalen Stiften, mit dem Finger in Sand. Also ey, wow, die hat richtig Gas gegeben. Nur die Herausforderung war, die Tochter hat irgendwann halt keinen Bock mehr gehabt, dieses D zu üben und wurde immer frustrierter. Warum? Die haben zwar viel geübt, so nach dem Motto, viel hilft viel, aber in diesem Fall wurde nie genau hingeschaut, wo genau ist denn der Stolperstein bei diesem D? Und ich nehme jetzt ganz, ich hätte jetzt 1000 Beispiele aus dem Mentoring, die in die Richtung gehen, doch ich nehme ganz bewusst dieses Beispiel, weil es dir vor Augen führt, wie klein kann man denn denken? Weil es ist ja nur ein Buchstabe. Und da denkst du dir, okay, halt, dann übe ich diesen einen Buchstaben halt öfter. Aber auch bei diesem Buchstaben können wir hinschauen, wo bei diesem Buchstaben der Stolperstein ist. Und jetzt bitte ich dich, nimm mal deine linke Hand und tu so, als hättest du einen Stift in der Hand und schreib mal in die Luft ein D in Schreibschrift. Mach das mal. Merkst du, wo der Hänger ist? Wo die Challenge ist? Es ist dieser Bobbel. Wenn du runtergehst, wenn du den Strich praktisch von oben einmal nach unten ziehst und dann kommt dieser Bobbel, wo du dann, wenn du Linkshänder bist, musst du dann mit dem Stift einmal in Richtung deiner eigene Hand. Das ist super strange. Das fühlt sich super komisch an. Mach's mal mit der rechten Hand, da geht der Bobbel weg von der Hand. Total flutschig, dann machst du so eine Schleife, alles cool. Aber mit der linken Hand, da musst du den Stift praktisch einmal zu dir hin, in deine eigene Hand hinziehen, um da so einen gescheiten Bobbel beim Schreibschrift D hinzubekommen. Das ist sauschwer. Und der Bobbel war eben der Hänger. Und genau das war auch das, was die Tochter teilweise immer wieder in die andere Richtung gemacht hat. Und da war es dann eben wichtig, dass wir nicht blind einfach weiter dieses D schreiben, sondern ganz gezielt diesen Bobbel, dass wir den trainieren. Und da gibt es wahnsinnig viele Strategien, was du machen kannst. Zum Beispiel, dass du es mit einem sogenannten Anker versetzt, dass du dir eine witzige Geschichte dazu überlegst, dass du es mit auf einer haptischen Art und Weise mit dem Körper machst. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was du da tun kannst. Das haben wir mit der Mutter im Mentoring auch gemacht. Und dann haben die das wirklich, das war dann keine Sache von einem Tag, wo das auf einmal klar wurde für das Kind. Okay, der Bobbel, immer wenn der Bobbel kommt, gehe ich zum Beispiel, hey, nach links oder hey, zu mir. Dann ziehe ich den Bobbel zu mir. Und so hatte sich das dann gemerkt und als es dann einmal verstanden und ein paar Mal verkörpert wurde, war das dann wirklich keine Sache mehr von einem Tag. Und das meine ich halt mit diesem, dass einfach nur Wochen oder Tage lang einfach nur mehr üben, ohne den Stolperstein aus dem Weg zu räumen, das ist nicht sehr zielführend und frustriert dein Kind zu Recht irgendwann sehr. In diesem Beispiel hat das Kind ja überhaupt geübt. Deswegen lass uns jetzt mal schauen, was machen wir denn, wenn du dein Kind schon gar nicht mehr zum Üben bringen kannst. Bobbel hin oder her. Ne? Anderes Beispiel, nämlich Zehnerübergang, auch aus dem Mentoring. Da hat die Tochter einer anderen Mutter einfach immer dann aufgehört, mitzumachen beim Üben, wenn irgendwo ein Zehnerübergang war. Die Vermutung der Mutter war, zu Recht, weil sie an der Stelle ja falsch sein könnte oder Fehler machen könnte. Denn das Rechnen, das war schon sehr sicher, also da hat sie sich sehr sicher gefühlt, aber eben bei den Zehnerübergängen, da war sie noch unsicher, hat viele Fehler gemacht. Von ihrer Lernpersönlichkeit her sind Fehler machen für sie echt Drama, Drama, Drama. Da hat die so Angst, ihr Gesicht zu verlieren, obwohl die Mutter eine derart positive Fehlerkultur zu Hause gestaltet hat. Also Fehler sind Freunde, ist wahrscheinlich der meistgesagteste Satz gewesen. Und trotzdem, dieses Kind mit seiner Persönlichkeitsstruktur, wenn es um Fehler geht, war das halt etwas, was es einfach unbedingt vermeiden wollte. Und das hat dazu geführt, dass dieser Zehnerübergang einfach schwer oder eben gar nicht oder nur mit super viel Widerstand geübt wurde. Und das Kind, die Tochter halt, ja, wahnsinnig viele kreative Ideen hatte, was sie alles tun kann, um diese Situation unbedingt zu vermeiden. Jetzt ist die Mama in eine weitere Falle getappt, nämlich Falle Nummer 3. Ich mache es meinem Kind möglichst geil. Und dann flutscht das Ganze schon mit dem Lernen. Also die Mama hat wirklich das geilste Material gebastelt, gemacht, getan, ausgeschnitten und so weiter. Da teilweise nachts bis ewig gehockt, irgendwelche Videos online geguckt, wie sie das Lernen toller gestalten kann. Hatte bei Pinterest diverse Boards mit Ideen, wie das mit dem Zehnerübergang cool geübt werden kann. Hat mittlerweile nur noch Werbung angezeigt bekommen für Lehrkräfte, weil irgendwann auch Google und der ganze Algorithmus schon gedacht hat, sie ist eine Lehrkraft. Und genau da ist nämlich die Falle, in die wir tappen. Die Mama hat sich in ihrer Rolle verloren. Sie war auf einmal nicht mehr Mama, sondern ist in den Lehrkraftmodus gewechselt. Und genau das ist eine Falle, die wir, wenn wir Angst haben, unser Kind verliert den Anschluss, wo wir dann halt sehr schnell überlegen, okay, was können wir denn noch machen? Und direkt denken, okay, ich muss es noch besser machen, noch besser vorbereiten, noch besser begleiten und dann anfangen zu suchen, was kann ich denn noch tun? Und die Mama im Mentoring hat neulich so schön über sich selbst gesagt, dass sie mit ihrem Leistungsantreiber eben genau in diese Falle getappt ist, dass sie Online-Videos gesehen hat, wie Lernen spielerisch gelingen kann und dann dachte, okay, cool, ich mit ihrem Leistungsantreiber bedeutet, das ist so eine Prägung aus ihrer eigenen Kindheit und Schulzeit, dass sie eben durch Leistung gesehen wird, durch Leistung geliebt wird. Also Leistung ist einfach ihre Strategie. Wenn ein Problem aufkommt, ploppt in ihrem Kopf die Strategie auf, okay, dann mache ich mehr, dann leiste ich mehr und dann löse ich dieses Problem. Und mit diesem Leistungsantreiber ist sie eben in die Falle getappt, dass sie Videos gesehen hat, wie Lernen mit noch mehr Spaß gelingen kann und wie es auf jeden Fall funktioniert. Dann hat sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um Lernen cool zu gestalten und dachte, dann muss es ja funktionieren. Doch dann hat ihre Tochter immer noch nicht kooperiert. Sie hat sich immer noch nicht auf die 10er-Übergänge eingelassen. Egal, ob die am Fenster standen, auf einem coolen Spiel oder einfach nur auf dem Arbeitsplatz. Sie hatte einfach keinen Bock. Und die Mutter hätte sich auf den Kopf stellen können, machen können, was sie gewollt hat. Die hat einfach keinen Bock gehabt, das zu üben. Und jetzt hat die Mutter aber natürlich so viel Zeit und Energie da reingesteckt und hat sich dann gedacht, ey, da fehlt komplett die Wertschätzung. Ich stelle mich hier auf den Kopf und trotzdem hast du keine Lust zu üben. Da war der Frust auf allen Seiten natürlich nur noch größer. Und auch das Thema Schule, wo wir wieder jetzt eine Mischung hätten zu Falle 1, wurde für das Kind auch wieder dramatisch. Denn wenn die Mama hier schon so viel macht, dann muss es ja echt schlecht und schwierig um mich stehen. Dann ist die Gefahr also noch größer. Also versuche ich es noch mehr zu vermeiden. Und gleichzeitig hat sich die Mutter noch hilfloser gefühlt, weil sie ja nicht mehr wusste, was sie denn noch tun soll. Weil sie macht ja gefühlt wirklich schon alles. Um aus Falle Nummer 3 nochmal rauszukommen, erinnere dich mal dran, wer möchtest du denn sein als Schulkind, Mama? Willst du die Lehrkraft sein, die deinem Kind Material bastelt und die ständig hinterher ist und sagt, hier, du musst das noch machen, das noch üben, das muss noch getan werden und im Kopf nur deine innere To-Do-Liste durchgehst? Oder wer bist du als Mama von einem Schulkind? Je nachdem, wie viele Kinder du schon hast, bist du ja vielleicht auch gerade zum ersten Mal in der Situation, Schulkind-Mama zu sein und kannst dich da wirklich mal fragen auf einer Identitätsebene, wer willst du da sein? Wie möchtest du deinem Kind gegenübertreten? Mit welcher Haltung? Wenn eine Herausforderung vor deinem Kind liegt, eine schulische Herausforderung, wie möchtest du es dabei begleiten, diese zu rocken? Indem du Material für dein Kind bastelst oder indem du als Mama genau weißt, ey, wie tickt mein Kind beim Lernen? Wie funktioniert Lernen bei meinem Kind? Was sind reine Worte? Was kann ich sagen, damit ich mein Kind an seine eigene Motivation erinnern kann? Was sind aber auch Worte, die wirken wie Red Flags, wo ich weiß, okay, wenn ich das sage, schmeißt mein Kind sofort den Stift hin und macht hier gar nichts mehr. Genauso nicht nur die Worte, sondern auch den Rahmen. Wie kann ich als Mama oder Papa den Rahmen so gestalten, dass mein Kind mit Freude und mit Leichtigkeit ins Lernen reinkommt und das Lernen auch so passiert, dass das mit Erfolg passiert, dass es sich da als wirksam erfährt. So, okay, hier ist gerade der 10er-Übergang und der ist echt tricky für mich. Und ja, ich hab verdammt Schiss, Fehler zu machen, weil Fehler machen ist etwas, das fällt mir als Person, ich rede jetzt aus der Perspektive von der Tochter, aus dem Mentoring da von der Mama, fällt diesem Kind einfach schwer. Und jetzt kannst du halt sagen, okay, mein Kind ist halt so. Oder du sagst dir, okay, es ist für mein Kind eine lebenslange Lernaufgabe, Fehler zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass es nicht immer perfekt sein muss. Und bei dieser lebenslangen Lernaufgabe begleite ich mein Kind. Und wenn du halt in Falle 3 drin bist, siehst du in dem Moment nur das Mehr üben und den 10er-Übergang. Und du stellst dich auf den Kopf für den 10er-Übergang und verlierst vielleicht dein Kind aus den Augen, was da gerade, wenn du ein bisschen rauszoomst, um was es da gerade tatsächlich geht. Und um was es da geht für dich als Mama oder Papa. Weil die Lehrkraft, die sieht nur den 10er-Übergang. Und es ist der Job der Lehrkraft, coole Materialien zu erstellen. Oder eben auch nicht, je nachdem, wie wir das definieren. Weil du als Mama kannst, wenn du in der Falle 3 drin steckst, einfach mal nochmal kurz dich an deine Rolle erinnern und dich daran erinnern zu schauen, was braucht dein Kind gerade. Und mit der Mama im Mentoring haben wir auch genau das gemacht. Das heißt, wir sind für 1-2 Wochen einfach mal nochmal ein paar Schritte zurückgegangen. Und das ist kein Rückschritt, sondern war nur der Anlauf, den wir genommen haben, um dann den 10er-Übergang mit Leichtigkeit zu üben, weil es geht eben nicht um den 10er-Übergang, sondern es geht um das, was dahinter steckt. Und da dürfen wir eben hinschauen. Hinter jedem Widerstand steht ein Fürstand. Und da hinzuschauen, das ist eben höchst individuell. Deswegen mag ich dich nochmal dran erinnern. Es gibt die Möglichkeit, dass du dir ein individuelles Gespräch bei uns buchst und wir auf deine persönliche Situation schauen und mal gemeinsam überlegen, was könntest du da denn jetzt tun? Das Ganze dauert noch keine 15 Minuten und ist absolut kostenfrei. Link dazu packe ich in die Shownotes und findest du auch auf unserer Website. Und jetzt haben wir an der Stelle auch schon über die 3 typischen Fallen gesprochen und ich fasse dir die Podcast-Folge nochmal ganz kurz und knackig zusammen. Wenn dein Kind nicht Schritt halten kann oder es irgendwie gerade so scheint, zumindest in deinem Kopf, dass es den Anschluss verlieren könnte, dann tappen wir wahnsinnig schnell in Falle 1 und sehen Kinder gedanklich schon in der Gosse. Das Ganze löst Stress in uns aus, nicht nur in unserem Kopf, sondern auch wirklich real gefühlt in unserem Körper. Das spüren die Kinder, die Stimmung in Bezug auf Schule kippt und wir dürfen uns daran erinnern, zum Beispiel mit Affirmationen im Vertrauen zu bleiben, dass alles gut ist und dass unser Kind seinen Weg geht. Sobald wir denken, viel hilft viel, dann befinden wir uns in Falle 2 und üben vielleicht einfach blind mit unserem Kind die eine Sache, die es gerade noch nicht kann, üben, machen und tun und wir sehen dann keine Fortschritte, die Erfolge bleiben aus, dann lohnt es sich, gezielter zu üben und den Stolperstein zu finden, dann den Stolperstein mit ganz bewussten Strategien aus dem Weg zu räumen und dann in Windeseile richtig schnelle Fortschritte zu machen. Bei Falle 2 erinnerst du dich einmal bitte an den Bobbel vom großen D in Schreibschrift. Und wenn wir gar nicht erst zum Üben kommen, weil der Frust schon so groß ist, dann tappen wir schnell in Falle 3 und denken, wir als Eltern müssten lernen, nur möglichst geil gestalten, dann funktioniert das schon. Wenn dein Kind dann trotzdem nicht kooperiert, obwohl du aus Lernen schon ein Fest gemacht hast, dann steckt wahrscheinlich etwas anderes dahinter. Denn, Reminder, hinter jedem Widerstand steckt ein Fürstand. Und als Mama oder Papa kennst du dein Kind so gut wie niemand anderes auf dieser Welt. Und das wäre dann nur dein freundlicher Reminder, an der Stelle dir nicht von Schule praktisch den Druck machen zu lassen. Okay, dein Kind muss hier Schritt halten, also bitte auf Teufel komm raus, guck, dass der 10er-Übergang übermorgen funktioniert. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Und da darfst du, wenn du in Falle 3 steckst, bei deinem Kind bleiben und gucken, was denn hinter diesem Widerstand steht, wo der Fürstand ist. Vielleicht 1-2 Schritte zurück machen und dann mit Anlauf und Leichtigkeit über etwas wie der 10er-Übergang oder was auch immer die aktuelle Herausforderung von deinem Kind gerade ist, drüber hüpfen. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende. Und ich habe ein fantastisches Weihnachtsgeschenk für dich, beziehungsweise ein Angebot, was ich unbedingt auch hier im Podcast droppen möchte. Pass auf, es ist so. Unser Klassenheld-Mentoring gibt es ja jetzt seit fast 7 Jahren und in den letzten 3 Jahren gab es nie eine Preiserhöhung. Jetzt ist es aber so, alles ist teurer geworden, auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, andere Kosten, das muss ich dir nichts erzählen. Das heißt, es wird zum ersten Mal in 3 Jahren eine Preisanpassung geben und mit Beginn Januar 2025 erhöhe ich zum ersten Mal in 3 Jahren den Preis von unserem Mentoring. Doch wenn du jetzt im Dezember noch buchst, zahlst du noch den alten Preis. Das bedeutet für dich, wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, vielleicht irgendwann in diesem Leben mal das Mentoring zu machen, dann könntest du, wenn du jetzt im Dezember noch dir ein Gespräch buchst, den alten Preis mitnehmen und trotzdem erst im Januar starten. Oder dann wäre das jetzt vielleicht der Punkt zu sagen, okay, wenn du eh weißt, dass du es eh irgendwann machen willst, dann warum nicht jetzt und den alten Preis mitnehmen? Ich wollte es auch nur hier gesagt haben. Die Challenge ist gerade ein bisschen die Termine im Dezember. Ich habe das bei Instagram erwähnt und dann habt ihr eventuell unseren Terminkalender abgefackelt. Ich habe dann so viele E-Mails bekommen am nächsten Tag, dass keine Termine mehr frei wären zum Sprechen und was jetzt bitte los ist und oh mein Gott. Und dann dachte ich, hey, das kann überhaupt nicht sein. Wir haben so viele Termine eingestellt. Die können nicht alle weg sein. Da habe ich geguckt und doch, es war in der Tat so. Mein Team hat jetzt extra sogar noch mal ein paar Termine sogar zwischen den Tagen reingestellt, wo Gesprächsoptionen da sind. Und wir haben gesagt, wir nehmen noch die erste Januarwoche mit dazu. Aber die Bedingung ist, du musst dir den Gesprächstermin auf jeden Fall jetzt noch 2024 buchen. Entweder für ein Kennenlerngespräch. Sorry, dieses Geräusch ist schon der ganze Podcast über. Das ist so Deko, die auf meinem Schreibtisch steht, die ungünstigerweise jedes Mal so macht. Verzeihung. Also du buchst ja das Kennenlerngespräch jetzt noch im Dezember, entweder für irgendwann im Dezember oder für die erste Januarwoche. Und wenn du dich dann entscheidest, dass wir zusammenarbeiten und du das Mentoring machst, dann zahlst du noch den alten 2024er Preis. Und ab dann haben wir einfach eine Preisanpassung, so wie ja auch die Butter im Supermarkt in den letzten 3 Jahren einfach ein bisschen aufgeschlagen hat. Also, das war's jetzt schon. Und ich wünsche dir, dass du dank dieser Folge die Sorge, dass dein Kind vielleicht nicht Schritt halten kann oder dass es vielleicht den Anschluss verlieren könnte, dass du die Sorge ein bisschen weiter hinten in deinem Kopf ein bisschen weiter nach hinten schieben kannst, gerade jetzt über Weihnachten, dass du die Zeit entspannt mit deiner Familie genießen kannst und Schule, wenn dein Kopf ein Internetbrowser ist, als Tab einfach mal schließt für ein paar Tage. Und wie immer, deine Weiterempfehlung, deine Bewertung unterstützt diesen Podcast dabei, dass wir mehr Eltern erreichen mit unserer Mission einer glücklichen, erfolgreichen und gelassenen Schulzeit für Kinder und ihre Eltern. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, High Five und dein Kind wird Klassenheld.